Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, wieder zurück, Scoop. Und Prödel hat ja damals gesagt, München ist wie ein Zahnarztbesuch. Kann auch durchaus schmerzhaft sein oder man kommt ganz gut raus. 4:0 verloren, ist ja jetzt auch alles schon lange her. Die Nachwehen sozusagen. In einem Ergebnis kann man ja so zufrieden sein, auch wenn wir ja vielleicht ein, zwei Tore auch weniger gehofft haben. Aber eigentlich muss man sagen, Hein hat uns wortwörtlich den Arsch gerettet, hatte einige sehr gute Paraden drin. Ja, was soll man sagen, Bayern München halt gerade eben aktuell in absoluter Topform.
Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Also es ist definitiv so, dass wir jetzt schon Montag haben, das Spiel wäre Freitagabend, wie du schon gesagt hast, einige Tage schon her. Deshalb hat man das als Werder-Fan jetzt schon ganz gut verdaut. Ja, super Torwartleistung, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss ich das aufgreifen von letzter Woche. Wenn dieser Torwart jetzt Spieler des Spiels geworden wäre, hätte ich es verstanden, auf jeden Fall. Davor die Woche nicht, aber jetzt hätte ich es verstanden. Ja, die Präsenz, die er gezeigt hat, auch hier diesen Flugkopfball, die Abwehr, ne, bei einem Steilpass von Bayern. Das war fast wie Manuel Neuer damals bei der WM 2014. Echt gut, auch fußballerisch, mit dem Ball am Fuß auch richtig gut, unser Torwart. Also, das war das Positivste. Ja, 4-0. Die Bayern sind ja gerade die Superlativen. Der beste Saisonstart ever. Kane stellt einen Rekord nach dem anderen auf. Also das sieht schon gegen so eine Mannschaft, siehst du halt schlecht aus. Und du siehst, das einzige Positive, Sepp, und dann komme ich sofort wieder zu dir. Man muss ja echt sagen, wir sind die beste Auswärtsmannschaft in Bayern gewesen. Ne? Leipzig hat 6 gekriegt, Hamburg hat 5 gekriegt. Wir haben nur 4 gekriegt. Jetzt zu dir.
Also absolut recht, also es geht steil bergauf, aber ich würde mir an Bayern Stelle mal langsam Sorgen machen, da weißt du, dass es dann 3-0, 2-0, 1-0, 0-0 und dann 0-1 demnächst bedeutet. Ja. Und man muss ja sagen, als kleines Schmankerl noch dazu, dass es wohl der letzte Wiesenauftritt eines Heimspiels war, weil demnächst ist ja, wie schon mal angekündigt, die Länderspiele immer zusammen und zwar immer im Oktober oder halt Ende September, das heißt, vermutlich munkelt man, dass jetzt die Bayern erstmal keine Heimspiele oder also gar keine Mannschaft ein Heimspiel hat zu der Zeit, weil natürlich dann Länderspielpause ist. Von daher war das jetzt vielleicht das letzte Wiesenheimspiel und das könnte natürlich dann in der nächsten Zeit auch uns noch mehr Hoffnung geben, weil ich glaube, die Wiesenbilanz allgemein von Bayern ist auch ziemlich gut. Und ich muss sagen, ja, eine spannende Geschichte. Wir können, das machen wir mal als allererstes, muss ich nochmal sagen, bitte denkt an Like und Abo für den Kanal, auch gerne wieder ein bisschen mehr Aufrufe, wenn ihr Lust habt, auch an den Community Day denken, der wäre ja dann auch schon nächste Woche Donnerstag, kann man gerne nochmal alles reinschreiben in den Kommentaren, da auch nochmal bei der E-Mail-Adresse anmelden, ja, eine Torwart-Diskussion, Scoop machen wir noch nicht auf, ich denke, Mio Backhaus fällt wahrscheinlich noch aus, ist so der letzte Stand, zumindest auch heute, für das Spiel. Das werden wir natürlich dann im Vorbericht nochmal besprechen. Sollte dann Hein nochmal spielen und solide spielen oder bravourös spielen gegen Pauli, dann können wir eine aufmachen, oder?
Ja, du bremst mich ja gerade. Also das mache ich die Tordiskussion jetzt nicht auf. Gehen wir weiter zu dem Personal. Also Marco Friedl, ganz schlechte Leistung gezeigt. Ne? Note 5 auch überall gekriegt auf jeden Fall. Also das war schon... Ja, ich sag mal, suspekt, dass der 18-jährige Koulibaly, der mit ihm in der Innenverteidigung gespielt hat, besser aussah als er. Das ist schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Friedl hat echt nicht den besten Tag erwischt. Ja, Justin, immer wieder das Gleiche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Mangula, auch nicht so gut gewesen. Ja, aber nochmal, es ist halt Bayern München, ist halt ein schwieriges Spiel. Horst Steffen hat ja auch sozusagen im Nebensatz gesagt, dass die Saison jetzt eigentlich jetzt erst richtig beginnt, weil das schwere Auftaktprogramm mit den 5 Gegnern ist jetzt vorbei. Es kommen die nächsten Gegner auf Augenhöhe mit Pauli zum Beispiel, das nächste Heimspiel. Aber jetzt musst du natürlich punkten, logischerweise. Und es ist halt so, schlimm genug, dass der HSV schon vor uns steht. Ne? Also sogar der HSV steht vor uns auf Tabellen 14., wir sind Tabellen 15. Und gegen Pauli, ja, wir sprechen erst vom 6. Spieltag. Klar, da ist die Geschichte noch nicht durch. Aber wenn du diese Punkte auch nicht holst und gegen Pauli zu Hause verlieren solltest, dann stehst du doch schon ein wenig unter Druck, meiner Meinung nach.
Ja, so steht es auf jeden Fall unter Druck. Und ich muss auch nochmal sagen, die Aussage des Trainers, ich meine, wir machen das jetzt hier sozusagen als Fans nebenbei. Zu sagen, die Saison fängt erst jetzt an, ist natürlich auch schon ein bisschen unglücklich gewesen. Wir hatten das hat er in der Pressekonferenz vorher gesagt oder auch dann vielleicht nochmal im Nachgang auch nochmal erwähnt. Sicherlich nicht vielleicht 1:1 so gemeint. Sollte man aber jetzt nicht so sagen, ja, weil Transferfenster ist schon lang vorbei. Viel mehr Zeit darf man da nicht haben. Man kann ja nicht sagen, nur weil das Auftaktprogramm so ist, auch wenn natürlich da einhergehen, dass da durchaus schwierige Konstellationen dabei sind. Jedes Spiel muss ja gegen gespielt werden. Also schon ein bisschen schlecht, dann zu sagen, jetzt geht es erst richtig los, weil Pauli, weißt du auch, wir kommen auch nochmal dazu, haben wir die letzten, ich habe das halt das nämlich mal geguckt, werden es auch ausführlich besprechen, ich glaube vor 15 Jahren das letzte Mal zu Hause gewonnen. Ganz einfach deswegen, weil wir die letzten Spiele inklusive zweiter Liga zu Hause nicht gewonnen haben gegen Pauli und die sind ja gar nicht so schlecht drauf. Und die haben ja auch schon eine Kampfansage an uns gesendet, ja. Sie holen jetzt in Bremen die Punkte, nachdem sie jetzt am Wochenende verloren hatten. Ja, kommen wir sicherlich da nochmal zu am Donnerstag, denke ich, Scoop. Aber mir ist das so ein bisschen, muss er gucken, dass er auch wieder in eine Spur kommt, Horst Steffen, denn er muss liefern. Wir sind die schlechteste Abwehr, 14 Gegentreffer. Scoop, du weißt, wir schimpfen, haben schon über, sozusagen, ich wollte jetzt sagen Jahrzehnte, so lange machen wir es noch nicht. Aber über mehrere Jahre mit den Trainern geschimpft, mit der Abwehrleistung und da muss noch mal was kommen. Deswegen, ich will es jetzt nicht heute diskutieren, vielleicht mit dir, aber also beim nächsten Mal, ob man auch mal was bei einer Abwehr oder vielleicht nach einem Pauli-Spiel in der Pause, ob man da ein bisschen was ändern können, wäre auch so ein Thema für einen Community Day. Ne? Was machen wir mit der Abwehr, mit dem Abwehrverhalten? Weil ich finde, die Viererkette spielt jetzt ja schon mehr oder weniger länger zusammen. Ja? Also da sind jetzt ja halt doch immer so die gleichen Personen. Friedel mal jetzt mit ab und zu mal ein kleines Fragezeichen. Da muss halt schon ein bisschen mehr Stabilität rein, ja, allgemein.
Ja, das ist so. Schon wieder, haben wir echt eine schlechtere Abwehr als Gladbach. Ich dachte, nach den 6 Gegentoren vom Wochenende wäre Gladbach noch schlechter. Wir sind echt, okay.
Mit 14
Nicht,
Treffern
ja,
sind sie
okay.
das Schlechteste, die Gladbacher haben nur 12.
Okay. Ja, und gegen uns und gegen Frankfurt schon alleine 10 in 2 Spielen bekommen. Ne? Das heißt ja schon mal was, ne? Dass die dann noch eine bessere Abwehr vorher hatten. Ja, okay. Wie gesagt, ja, das Bayern-Spiel kann jetzt, man muss ja aber ganz ehrlich sein, das Bayern-Spiel kann kein Maßstab sein. Wir sind jetzt hier nicht Sandro Wagner oder Trainer von FC Augsburg, dass wir in unserem Podcast behaupten, Werder Bremen, die Spieler sind qualitativ genauso gut wie die Bayern-Spieler. Ist halt nicht so. Das ist so ein Spiel, natürlich schenkt man sich ab. Die Saison beginnt jetzt, das war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert vom Horst Steffen, aber jetzt kommen halt wirklich die Gegner auf Augenhöhe. Die anderen Mannschaften haben alle europäisch gespielt, ne? Freiburg europäisch, Frankfurt europäisch, Leverkusen europäisch, jetzt die Bayern natürlich ganz oben, ne, der Titelverteidiger. Jetzt spielen wir halt gegen Mannschaften, die halt nicht europäisch dabei sind, die auf Augenhöhe sind mit uns. Und deshalb, wir sind ja beim Nachbericht von FC Bayern München Spiel. Ja, was willst du sagen? Ich habe gesagt, vor dem Spiel 2-3-0 sind wir zufrieden. Das sind 4 geworden. Zum Glück sind es nur 4 geworden. Ne? Nicht so wie die Gladbacher, die nach 46 Minuten dann schon 6-0 hinten gelegen haben. Ja, es ist halt so, dass Bayern eine andere Qualität hat, dass wir noch gut davon weggekommen sind. Ich habe es gerade spaßeshalber gesagt, wir haben wenigstens nur 4 Gegentore gekriegt, nicht wie Hamburg und Leipzig 5 oder 6 Gegentore. Und vielleicht sind wir jetzt so wie die Leipziger. Schöne Grüße an unseren Ex-Trainer Ole Werner, nachdem hat er jedes Spiel gewonnen nach dem Bayern-Spiel. Das können wir uns jetzt auch mal vornehmen, auf jeden Fall. Er ist auf einmal Tabellendritter mit 12 Punkten. Vielleicht machen wir das ja nach. Ja, es ist halt nochmal Nachbericht. Es war ein anderer Gegner. So schlecht haben wir nicht ausgesehen. Wir haben nicht eine derbe Packung gekriegt. Enttäuscht bin ich trotzdem von Marco Friedl, unserem Kapitän, ja, der ein gestandener Bundesligaspieler ist, der ja auch zu Recht der Kapitän ist, der auch immer vorangeht. Aber das war schon richtig schlecht, was er da gemacht hat. Und nochmal zur Relation, dass ein Koulibaly, der gerade sein 5. Bundesligaspiel gemacht hat, da solider spielt als Marco Friedl. Das ist schon heftig, finde ich definitiv, auch wenn Marco Friedl aus der Verletzungspause kommt. Aber wie gesagt, man kann, es hört sich doof an, man kann zufrieden sein mit 0-4. Das hört sich komplett doof an. Aber nochmal, andere Mannschaften sind da richtig heftig unter die Räder gekommen. Und deshalb ist alles schön und gut, wie es gelaufen ist. Hätte es schlimmer kommen können.
Also ich bin ja grundsätzlich auch bei dir. Ich würde mich jetzt auch mal mehr über das 0-3 noch aufregen von Freiburg als jetzt das 4-0 oder 0-4 gegen Bayern. Da bin ich voll bei dir, weil man es halt so ein bisschen erwarten kann. Klar, war ja auch bei sozusagen unser eigener Tenor. Was soll man da jetzt großartig machen? Chancen sind halt sehr, sehr gering. Mannschaft hat es so ein bisschen probiert. Ich fand, die hatten so in der ersten Halbzeit auch so eine Phase, eigentlich da, wo das 1-0 dann fällt, wo sie so ein bisschen im Spiel waren. Man will jetzt nicht sagen, dass man jetzt gegen Bayern so richtig da sich durchsetzen konnte. Das nicht. Und sagen wir mal, nach der zweiten Hälfte hatte ich schon das Gefühl, dass die Bayern so ein bisschen etwas entspannter zu Werke gehen. Hatte man auch so eine Phase, so 20 Minuten, wo man eigentlich ganz gut war. Gab es immer so ein paar Aktionen nach vorne. Und der Yuki, der war auch sehr aktiv. Also der ist wirklich, muss man sagen, jetzt über mehrere Spiele immer positiv aufgefallen. Das könnte wirklich jemand sein, wo man dann mal guten Transfer oder möglichen Transfer dann hätte. Leider schießen die Bayern dann auch wieder sozusagen in blöden Situationen immer die Tore. Was kann man auch ein bisschen kritisieren? Ja, wir hatten 6 Ecken, ja, die waren halt leider alles nichts. Wir haben teilweise Tah oder Harry Kane sogar weggeköpft. Also da hätte man vielleicht so ein bisschen mehr aus diesen Standards machen können. Es gab mal eine Umschaltaktion mit Bangula, da springt der Ball irgendwie 6 Meter weit weg. Das war natürlich so ein bisschen schade. Stay hat einen nochmal einen Schuss in der zweiten Hälfte, kann auch mal aufs Tor bringen. Aber grundsätzlich, klar, die Bayern hätten sicherlich auch noch ein bisschen mehr aufdrehen können. Was ein Thema ist, schreibt es gerne mal rein. Aus meiner Sicht 2 Punkte. Ich gebe auch Steffen recht, beim 1:0 vorher die Aktion auf jeden Fall foulmäßig. Da wurde Agüero geschubst, ja, und stolpert den Ball in die zur Ecke raus. Und der Elfmeter auch, ja, 50-50. Wir haben uns jetzt mal vor dem Spiel nochmal unterhalten, wenn ihr das gesehen habt. Das habt ihr auch oder haben wir beide gesehen. Du hast ja das Gladbach-Spiel anguckt, dass die Frankfurter beim Stand glaub, von 6:0 oder nicht den Elfmeter von 7:0 beim Handspiel bekommen haben. Also da bleibt der Pfiff völlig aus, auch der VAR. Und wir kriegen diesen geschubsten Elfmeter dann damals mit Eggestein und Puertas. Also das ist halt einfach eine Katastrophe, wie gesagt. Weiterhin dafür, den VAR abzuschaffen, Tatsachenentscheidung, okay, aber wenn man es doch auf dem Bild dann so sehen kann, kann ja nicht sein, dass dann auch keine Reaktion kommt. Ob es jetzt da 6:0 steht oder 0:0, das geht nicht. Und ich will jetzt eine Sache, um meinen Monolog zu beenden, nochmal sagen, für mich auch ein Thema Gnabry nach der 30. Minute durchaus gelb-rot gefährdet. Hätte man, glaube ich, auf anderer Seite, also sagen wir mal so, ich formuliere es mal anders. Wir hätten die gelb-rote Karte wahrscheinlich bekommen. Die Bayern haben sie natürlich nicht bekommen, denn der, jetzt kein böses Foul, ist aber von hinten oder nicht von hinten, sondern seitlich reingegangen und fand jetzt schon, dass man da durchaus mal eine gelb-rote hätte geben können. Wäre sehr großzügig gewesen, sicherlich für uns, aber ich glaube, wir in einer anderen Situation, andersherum in München, hätten die dann gegen uns bekommen. Vielleicht gerne mal dazu ein paar Kommentare schreiben, wie da eure Meinung ist. Und ansonsten muss ich sagen, was ist mir noch so aufgefallen? Ja, Boniface, das ist wirklich eine schwierige Personalie. Wir haben uns ja sehr darüber aufgeregt und ich finde auch weiterhin zu Recht. Aber man sieht es ja auch nicht fit. Das hat der Trainer ja gesagt, wir müssen ihn erstmal in den Top-Zustand bringen. Wirkt für mich wie so ein Spieler, ich glaube, du hast auch mal vor 2 Wochen gesagt, der muss in den 16er und da den Ball bekommen. Ja, man hat es ja auch gesehen bei dem Tor. Wenn er sozusagen um 16er herum läuft und da einen Abschluss machen kann, dann ist es gut, aber es ist auch keiner. Ich habe ein paar Bälle gesehen, die hinten rausgeschlagen wurden, der mal einen kurzen Sprint macht, der dann vielleicht mal vor dem Tor am Ball ist, um den Ball zu halten, dass mal welche nachrücken. Da fehlt entweder der Bock oder die Fitness oder die Spritzigkeit, da diese Bewegung zu machen. Und jetzt bei uns darauf zu warten, als reiner Boxstürmer, da hast du die Flanken und Diagonalbälle und was weiß ich reinkommen, Scoop. Das wird schwierig, auch gegen Pauli.
Ja, ich bin immer noch dabei, dass ich den Transfer nicht getätigt hätte, aber das steht, wie gesagt, auf meinem Blatt Papier. Dann aber ganz kurz, ich habe mich gestern mit einem Bayern-Fan unterhalten, der bei uns auch schon mal bei uns in der Sendung war, der live im Stadion war am Freitag. Und der hat auch gesagt, das war ein Elfmeter, den kriegt nicht jede Mannschaft. Als Bayern-Fan will er jetzt natürlich nicht vom Bayern-Bonus sprechen, das ist schon klar. Aber er sagt, diesen Elfmeter kriegen nicht viele Mannschaften. Und das sagt meiner Meinung nach schon wieder alles. Und das ist jetzt nicht irgendwie absolut böse gemeint oder so, aber guckt euch die Vergangenheit an. Bei Bayern wird leichter ein Elfmeter gepfiffen, als woanders ein Elfmeter gepfiffen wird. Das ist leider so. Das ist definitiv so. Das ist Fakt. Da können die Bayern-Fans sich von mir aus auf den Kopf stellen. Da gibt es genug Belege. Erinnert euch am Pokalfinale gegen Dortmund damals, wo der Ball von Mats Hummels 1 Meter hinter der Linie war, wo es noch keinen VAR gab und das Tor wurde trotzdem nicht gegeben und so weiter und so fort. Also man kann ganz viele Sachen aufzählen. Und das ist halt nur. Ja, das ist halt ja, ungerecht. Ich nenne es einfach mal ungerecht, dass die Bayern dann immer so einen Elfmeter zugesprochen bekommen, wenn vor allen Dingen Harry Kane dann der Elfmeterschütze ist, der sowieso alles reinmacht, dann ist es noch mehr ungerecht in der Situation, wenn sie wenigstens einen Elfmeterschützen hätten, der wenigstens mal irgendwann was liegen lässt. Aber Harry Kane lässt ja definitiv absolut gar nichts liegen. Und deshalb, das ist halt diskussionswürdig. Wir gewinnen das Spiel dann nicht, wir holen auch keinen Punkt in München, passiert der Elfmeter nicht. Nur ist es halt als gegnerischer Fan immer ein bisschen schade. Ja, Boniface hast du gerade angesprochen, da will ich nicht mehr zu sagen. Justin aber auch immer das Gleiche, ne? Also, der kommt nicht mehr raus. Der hat eine gute Saison, als er auch von der Dortmunder U23 zu uns kam. Die erste Saison war richtig gut. Aber jetzt, dann hat er vielleicht mal ein gutes Spiel, hat auch schon 2 Tore gemacht. Ja, aber es ist dann immer viel, ich sag mal so, viel mehr negativ, als dass es positiv bei ihm läuft, ne? Und Protas, Sepp, ich habe ihn live in Gladbach gesehen. habe ich gesagt, Granate, richtig gut. Aber das Spiel in Gladbach wird ja immer mehr, muss man ja immer mehr relativieren, wenn die gegen Frankfurt zu Hause schon 6 Gegentore kriegen, in Leverkusen so gerade eben Punkt geholt haben. Man hat ja gesehen, die nochmal gegen uns nur, kriegen sie 4 Stück. Gegen Frankfurt haben sie schon nach einer halben Stunde 4 Stück hinten drin. Da sieht man mal, wie schlecht Gladbach war. Das passt halt für Werder gut, dass wir an dem Tag in Gladbach waren. Aber so, wenn man jetzt weiterguckt, nochmal, ich spreche den Spieler an, den ich gerade angesprochen habe, unseren neuen Mittelfeldspieler Flörters. Seitdem ist gar nichts mehr. Ne? In Gladbach hat er ein super Spiel gemacht, aber danach kann nicht mehr viel. Weder in Freiburg noch gegen Bayern. Ich bin mal jetzt gespannt gegen Pauli, wo alle Spieler jetzt gefordert sind, ob er da wieder ein besseres Spiel macht. Aber nochmal, das will ich auch nochmal relativieren: Das 4-0 in Gladbach war schön. Schöne Emotion, hat Spaß gemacht, nach 15 Jahren mal wieder in Gladbach zu gewinnen. Aber durch die Leistung gegen Frankfurt relativiert sich das auch wieder alles, finde ich persönlich.
Gegen Freiburg meinst du genau.
Ja.
Ja, bin ich bei dir. Wahrscheinlich musst du sowas machen wie wie das Top-Ereignis Gladbach sozusagen streichen und jetzt vielleicht das Bayern-Spiel und dann bist du irgendwo in der Realität. Und das wäre
Genau.
dann eine Niederlage gegen Frankfurt mit 4:1, Niederlage gegen zu Hause gegen Freiburg 3:0 und das 3:3, was ein bisschen euphorisch war gegen angeschlagene Leverkusen, die mittlerweile aber auch schon wieder, glaube ich, Fünfter oder Sechster sind in der Tabelle.
Ja.
Also auch da ganz gut darstellen. Ja, es ist schwierig. Ich finde die ganze, also das ist eigentlich noch absurd zu sagen, aber ich finde die Probleme nach vorne, und das sah man beim Bayern-Spiel auch war, die sind fast noch gravierender, obwohl wir sogar 8 Tore schon geschossen haben, also gar nicht so schlecht dastehen, im Gegensatz zu anderen Mannschaften zum Beispiel.
Ja, aber da falle ich dir sofort ins Wort. Entschuldigung, 4 Tore in Gladbach, ne? Deshalb gegen 6 Tore schießt Frankfurt, wir schießen 4. Ich bin jetzt nochmal sarkastisch. FC Augsburg mit der Qualität der Spieler, die so gut sind wie Bayern, würden jetzt wahrscheinlich auch 4 oder 5 Tore in Gladbach schießen. Also wie gesagt, nochmal, die 8 Tore, 4 Tore davon in Gladbach, die Hälfte, ne? Also, ne?
Ja,
Würde ich sagen.
außerdem wollten wir ja gerade Bayern und sozusagen Gladbach streichen,
Ja.
virtuell. Aber dann hast also ich finde jetzt ist der ja wieder da, Lien, diese Achse steht jetzt ja, die wird ja auch wahrscheinlich erstmal nicht angerüttelt. Koulibaly, da können wir jetzt gerne nochmal drüber sprechen, hat ja dann auch gespielt, man hat jetzt nicht den Pieper-Switch gemacht und für mich ein Zeichen, was er auch gesagt. Also ich fand ihn jetzt auch richtig brutal passabel. Hatte jetzt keine großen Böcke in seinem Spiel, während der Friedl auch einige echt krasse Fehlpässe da gespielt hat. Und ich sehe jetzt, wenn er jetzt nicht sozusagen Leistungsabfall hat und im Training noch weiter Vollgas hat und sonstige Themen, ist das jetzt für mich ein gesetzter Spieler erstmal die nächsten Spiele. Ne? Wie gesagt, ne, wenn jetzt keine großen Böcke mehr reinkommen, weil da würde ich jetzt auch, zwar ist es ein bisschen blöd, vielleicht mit zwei Linksfüßen, mit Friedl und mit ihm zu starten. Friedl war ja auf der rechten Seite in der Innenverteidigung. Aber jetzt einen Stark unbedingt zu bringen, der ja auch zwar ein, zwei gute Spiele mal in der Saison macht, aber genauso gut auch Murks spielt, sehe ich jetzt nicht so. Ne? Also ich würde dem Jungen erstmal nochmal weiter das Vertrauen geben. Der macht es echt solide. Könnte wirklich sein, dass er sich auch mal die ganze Saison festspielt. Interessant bleibt auf jeden Fall, was da mit den anderen ist. Man kann ja auch noch sagen, Maxi Wöber, um das jetzt sozusagen damit reinzunehmen. Ich hatte nochmal ein Update von Werder, dass man da jetzt keine großen Fortschritte hat. Das heißt, man muss warten, bis der wieder fit ist. Wird also auch noch bestimmt mehrere Wochen dauern. Bei Mitch Weiser stand heute mal ganz kurz, das zum Abschluss noch, dann bist du sofort dran, die Info, dass er zumindest keine Krücken mehr hat und jetzt irgendwie Reha weitermachen muss. Vielleicht auch nochmal woanders das macht, wo auch immer das heißt. Vielleicht jetzt kommt er ja so gegen Köln, Leverkusen oder Köln. Hat nur in Leverkusen gespielt, dass er dann da vielleicht mal ein bisschen Reha-Programm macht. Ja, muss man aber abwarten.
Das Thema Wöber wollte ich dir gerade nicht ins Wort fallen, ist auch wieder ein Ding. Ne? Jeder sagt verletzungsanfällig, verletzungsanfällig. Warum verpflichtet man den und so weiter? Und hat sich auch leider auch wieder bestätigt. Ne? Erstes Spiel Bielefeld, das war das erste Pflichtspiel, verletzt er sich sofort. Ne? Aber deshalb, ja, Werder hat halt nicht die finanzielle Kraft, andere Leute zu holen. Deshalb muss er dann da wahrscheinlich gucken. Aber wie gesagt, immer, der Wöber hat so eine Verletztenmisere schon hinter sich und so einen dann zu verpflichten. Wahrscheinlich fällt er noch bis Ende des Jahres aus oder was. Und dann hast du wieder so einen verpflichtet und bezahlst das Geld dafür einen, der fast gar nicht spielt. Und deshalb, da bin ich immer vorsichtig und das Gleiche sehe ich ja leider bei Boniface genauso, dass da vielleicht auch was passiert. Aber nochmal, man muss es ja wieder das Große und Ganze sehen. Als Werder Bremen bist du nicht mehr in der Strahlkraft, die Leute zu holen wie damals, wo er das Geld hattest. Du musst jetzt halt solche Spieler, Leihgeschäft, das Thema hatten wir auch schon tausendmal hier bei uns im Podcast. Also, wie gesagt, das bestätigt das leider, ne? Mir tut es natürlich für den Menschen, Wöber tut es mir leid, wenn einer die ganze Zeit nur verletzt ist. Der will Fußball spielen, der will damit sein Geld verdienen, ist die ganze Zeit verletzt. Ich finde das nicht gut, dass der verletzt ist. Ich gönne ihm das auf keinen Fall. Aber das ist halt wieder typisch Werder Bremen. Ihr versteht meine Intention. Du holst den verletzungsanfälligen Spieler. Der macht nur ein Spiel über 60 Minuten, weil er dann schon im Bielefeld verletzt ausgewechselt werden muss. Und das Spiel ist jetzt auch schon, glaube ich, 1,5 Monate bis 2 Monate her und der ist immer noch nicht fit. Ne? Und das ist halt auch wieder eine Geschichte von Werder Bremen, sage ich jetzt mal so. Ne?
Ja, du hast es gesagt, das sind ja die typischen Geschichten, diese Verletzungsthematiken. Boniface ja genau das Gleiche, der dann einfach, also er setzt sich dahin, ja, ich bin fit und so weiter. Der Trainer jetzt der Originalaussage, dass wir den in Top-Zustand bringen und man sieht es halt einfach, da fehlt einiges. Wenn er den Ball hat, prima, aber wir können jetzt ja keinen Standfußball spielen. Er hat da zwar immer viel rumdirigiert, hin und her, aber hat auch ein bisschen immer so den Finger gehoben oder den Arm gehoben, als er mal einen Ball haben wollte, aber ist da nie den Bällen entgegengegangen und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf münzen, weil hätte jetzt auch nichts gebracht. Da stand es dann schon 3-0, meine ich, als er reinkam. Von daher, beziehungsweise eigentlich 2-0, kurz danach das 3-0. Aber es wäre jetzt mal interessant, ob es halt mal reicht von Anfang an gegen Pauli. Wie gesagt, machen wir im Vorbericht, um den mal 60 Minuten zu sehen. Auch jetzt nicht aus so einer Spielsituation heraus, sondern dann kann man sicherlich noch ein bisschen einfacher beurteilen. Positiv will ich noch sagen, Laufleistung etwas verbessert. Wir sind nur 4 Kilometer weniger gelaufen als die Bayern. Und jetzt kommt es ja wieder. Die Bayern haben wieder knapp 60% Ballbesitz, laufen 4 Kilometer mehr. Das ist halt so. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Sie haben irgendwann angefangen, und das war zu den Robben-Ribéry-Zeiten, haben diese beiden Spieler auch angefangen, mehr in der Defensive zu arbeiten. Da war es noch relativ gut. Da haben die einen Umschwung geschafft und dadurch sind die jetzt noch stärker geworden. Und warum sind die jetzt auch so gut? Und der Tobias Lotz hat es ja in den Kommentaren mal geschrieben, in so vielen Statistiken da, weil die richtig Gas geben. Und das ist natürlich schon was. Ja, du bist auf Einzelposition schon die beste Mannschaft und du läufst noch mehr als der Gegner in vielen Spielen. Das ist die Mentalität, warum du Tabellenführer bist und andere Mannschaften halt irgendwo im Inter-Toto Cup spielen.
Mir sagt
Sprint,
mir.
so, ja, Sprint so war auch ganz gut von uns, 167 zu 183, wollte ich auch nochmal erwähnen. Also da sind wir in manchen Statistiken, gerade auch was Sprints angeht, schon ganz gut dabei. Aber es fehlt, und ich muss jetzt nochmal zurückkommen, weil wir ja öfter springen in unseren Diskussionen. Ich hatte ja so ein bisschen das Thema, dass wir eigentlich größere Abwehrprobleme haben, aber ich finde, die Abwehr ist jetzt eigentlich in der Konstellation mit Agu, ja, auch nicht in der Topform, gebe ich euch recht, aber als Isaac Schmidt da reinkam, weiß ich nicht, der hat schon wieder so vogelwild gespielt, der stand auch teilweise dann in seiner Position als Linksverteidiger irgendwo im Raum, also den will ich nicht da unbedingt sehen und Yuki, der macht es wirklich prima und aus meiner Sicht Koulibaly und Friedl oder halt Koulibaly und irgendjemand anders, der gesund ist, scheinen mir die Abwehr zu sein und Stay und Lean. Von daher ist das eigentlich so ein bisschen gesetzt. Nur dieses Zusammenspiel vorne im Sturm oder in der Offensive allgemein, Romano, fällt auch halt irgendwie aus. Bangula, finde ich, sieht man immer wieder gute Ansätze. Also, das ist so ein Spieler, der kann auch mal einen ausspielen. Das sieht man schon mit einer gewissen Dynamik, aber muss auch wieder erst reinkommen nach der Pause, der Verletzungspause da von einer Woche oder von einem Spiel. Und es fehlt halt diese Bindung. Es fehlt die Bindung ganz vorne zum Sturm, trotz der vielen Tore. Aber wir ziehen das jetzt mal mit diesen 4 Toren ab da, weil du ja auch vor Ort warst. Und es wird schwierig, ne? Pauli, hast du ja noch keine Karten, soweit ich weiß. Aber jetzt also doppelt schwierig für Werder, dass die überhaupt eine Chance haben. Also gern mal den Scoop schon mal schreiben. Hier, Scoop, nimm meine Karte. Ich möchte, dass Werder Punkte holt. Ansonsten scheint es ja nicht zu funktionieren.
Ja, das ist so. Also, kann ich nur wiederholen, die Worte vom Sepp. Wer eine Karte für mich überhaupt, ich nehme sie gerne für Samstag, gar kein Thema. Ich habe Samstag nichts vor.
Ja, das ist immer ein schöner Aufruf. Ist jetzt aber noch nicht das Ende des Gesprächs. Ja, was soll man sagen? Ist jetzt auch so lange her. Ich habe es selber angeschaut oder manche, wie der Stefan auch nicht. Alles gut, wir müssen jetzt mal weitergucken. Wir brauchen halt unsere Punkte. Platz 15 ist natürlich jetzt bitter. Vor der Saison haben wir auch schon damit gerechnet, dass es so in diese Richtung geht. Andere Mannschaften punkten auch. Du hast ja auch angesprochen, der HSV ist mittlerweile auch vor uns. Wir sind Letzter in der Nordtabelle sozusagen. Zumindest jetzt, wenn man die Tabellenplatzierung nimmt, nicht die Spiele untereinander. Und was kann man jetzt noch Positives sagen zum Schluss? Ja, die U. Nee, fangen wir mit den Frauen an. Die Frauen haben im Pokal gespielt. Erste Runde. relativ entspannt gegen Viktoria Hamburg 7:0 gewonnen. Also so spielt man halt im Nordderby in Anführungsstrichen, auch wenn es das Kleine dann ist. Hat aber zuvor gegen Wolfsburg ja verloren und 4:2 und müssen jetzt, glaube ich, erst wieder, nein, müssen auch am Samstag wieder dran. Das können wir dann gegen Bayern München, oh, das ist schon wieder. Schon wieder am 4.10. Gegen Bayern 14 Uhr. Also auch ein, ja, durchaus ein Topspiel. Bayern Frauen sind Erster und wir als Werder Bremen sind die Mädels, die sind Fünfte, also ganz gut dabei. Vielleicht geht da nochmal was. Gegen Wolfsburg war ein bisschen schade, aber es ist auch natürlich eine absolute Top-Mannschaft. Regionalliga, Scoop U23 macht einen Sorgen gegen Kickers Emden 1:1. Da
Hört nicht
läuft
gar
halt,
nichts, ne?
da läuft wirklich nicht viel zusammen. Lass mal auch nochmal ganz kurz auf die Tabelle schauen. Das dauert einen kleinen Moment. Aber also sind wir gerade eben Platz 11. Und haben zwölf
Ist aber richtig
Punkte.
schlecht.
12 Punkte, ja, und zu den Abstiegsrängen oder zu den vermeintlichen Abstiegsrängen sind es auch nur 3 Punkte Vorsprung. Und ganz oben thront der VfB Oldenburg. 30 Punkte bei 11 Spielen. Ist gut. Kann man mal machen, oder?
Respekt, Chapeau, Chapeau.
Und wir spielen am Dienstag gegen den VfB Lübeck um 19 Uhr. Also wer, also jetzt wirklich auch morgen. Wer also nichts vorhat, der kann mal bei Werder 2 vorbeischauen, bei U23. VfB Lübeck, aktuell Tabellensechster. Wir sind Elfter, wie gesagt. Uns trennen 4 Punkte. Damit wären wir dann auch bei dem 11. Spieltag sozusagen, weil wir haben ein Spiel weniger als viele andere Mannschaften. Also ja, vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen. Übrigens, für alle, die natürlich da interessiert sind, zumindest mit Lübeck als Namen, Phoenix und der VfB da. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Da sind noch ein paar andere Teams dabei, ob es da auch noch mal einen Vorort von Lübeck gibt, der auch sogar in der Liga ist. Ja, das jetzt so mal ein paar Hinweise dazu. Ansonsten, Scoop, müssen wir uns vorbereiten. Pauli, das wird. Also, ein User hat ja mal reingeschrieben. Für ihn irgendwie richtungsweisendes Spiel gegen Freiburg, welche Mannschaft nach oben guckt und welche nach unten. Und ich finde jetzt auch nochmal ein richtungsweisendes Spiel, wer denn überhaupt Kandidat ist für die unteren Ränge. Und da haben wir jetzt aktuell ja nur drei unter uns: Augsburg, Heidenheim, Gladbach. Und die Gladbacher, die haben ja quasi alles mitgenommen, was geht an Problemen. Und ich glaube, da ist sicherlich noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Heidenheim hat jetzt auch mal zum ersten Mal gewonnen. Pauli steht ja mit 7 Punkten ganz gut da, aber wenn wir gewinnen, dann sind wir zumindest punktemäßig gleich. Also das wird ein sehr interessantes Spiel und ich finde die ganzen Oktoberspiele, Pauli, Heidenheim und dann müssen wir noch nach, ich weiß es gerade nicht auswendig, Mainz, Mainz, doch Mainz.
Mainz, okay. Am 1.11., am Feiertag. Genau, Feiertag, 1.11. in Mainz, genau.
Jetzt da glaube ich nochmal super interessant, also wo die Reise dann hingeht. Entschuldigung, da habe ich aber noch ein Spiel vor. Du hast recht mit dem 1.11., aber vorher ist noch Union Berlin. Das ist halt das Falsche, was ich noch gesagt habe. Das sind alles Oktoberspiele. Und ja, ich glaube, es wird ein richtig cooler Vorbericht, weil dann müssen wir über alles sprechen: Scoop. Aufstellung, Torhüter, Abwehrspieler,
Ob ich eine Karte habe.
ob du eine Karte hast. Genau. Also strengt euch an. Ohne Scoop hat die Mannschaft anscheinend keine Chance. Außer natürlich DFB-Pokal, aber ihr wisst ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und ansonsten merkt ihr schon, relativ entspannter Podcast oder recht entspannte Aufnahme, weil was wir mal machen. Wir müssen jetzt halt weiter gucken, dass wir die Tabelle etwas in unsere Gunst verschieben können. Und für uns geht die Saison natürlich nicht erst jetzt los, sondern ist jetzt schon im vollen Gange. Und ja, das Gleichgewicht muss irgendwie stimmen zwischen den Leistungen. Ich finde, es sind jetzt genug Trainingswochen auch da. Und man kann jetzt auch nicht so auf die Länderspielpause, um das jetzt mal abzuschließen, bevor der Skopje seinen Rausschmeißer macht, so hinarbeiten, weil natürlich auch viele von den Spielern bei den Nationalmannschaften sind. Das muss jetzt schon unter der Woche so klappen. Und da muss halt im Notfall ein bisschen mehr trainiert werden, denn wir haben ja sonst spielfrei. In dem Sinne, euch eine schöne Woche. Wir freuen uns alle auf das Pauli-Spiel, beziehungsweise erstmal auf unseren Vorbericht. Denkt an den Community Day, schreiben wir nochmal rein. Und Skopje, die letzten Worte. Ciao, ciao.
Ja, die letzten Worte, dann nehme ich den Rauschmeister von letzter Woche und werde dazu was sagen. Es war ja am Donnerstag in der Glocke die Verabschiedung, nicht die Verabschiedung, Entschuldigung, die Buchvorstellung, Entschuldigung, von Thomas Schaaf. mit 1400 geladenen Gästen. Deichstube hat ja ganz viel gemacht. Der Daniel Coteos hat ja das Buch rausgebracht, hat ja mit Thomas Schaaf geschrieben. Ich habe mir jeden Artikel durchgelesen, ich habe mir jedes Video angeguckt, jedes Interview angeguckt. Also das hat ja schon was, und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, als der Werder-Fan bin ich echt neidisch, dass ich an diesem Abend nicht da war, wie die das durchgezogen haben. 3 Stunden ging das Programm auf jeden Fall. Was sie auch geil gemacht haben, die Flutlichtmasten haben sie auf der Bühne nachgebaut und so weiter. Dann auf der Bühne saßen Clemens Fritz, Klaus Filbri, wer saß noch da? Thorsten Frings saß da, Thomas Wolter saß da, Klaus Allofs saß da. Also die ganzen Weggefährten von ihm, Ailton war da, haben sie interviewt, Tim Borowski war da, den haben sie interviewt. Also alles in allem ein super Abend, es muss richtig nostalgisch da gewesen sein. Thomas Schaaf war auch richtig zu Tränen gerührt, als seine Tochter noch eine Rede für ihn gehalten hat und so weiter. Abschluss war die Tochter nach 3 Stunden. Also alles in allem ein super Abend muss es gewesen sein. Das Buch habe ich natürlich schon bestellt, das werde ich mir natürlich kaufen. Ist schon vorbestellt, und ja, alles in allem, der Mann hat es verdient, die Werder-Ikone. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, kann ich euch nur den Tipp geben, guckt euch nochmal in der Deichstube an, was die da alles auf die Beine gestellt haben. Solche Leute brauchen wir. Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal so einen Double-Trainer in Bremen kriegen. Aber ich glaube, jetzt träume ich gerade zu viel. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.